Moin und herzlich willkommen zum Event Management Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist und in dieser Episode soll es tatsächlich einmal um unser Lieblingsthema Festivals gehen. Also ich glaube, kein Thema in der Veranstaltungsbranche hat so viel Impact in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren aufgebaut wie Festivals. Selbst andere Veranstaltungsarten versuchen schon mit dem Begriff Festivalisierung dieses Gefühl in ihr eher langweiligeres Event reinzuholen. Das ist auch der Grund, wieso wir heute zusammenkommen. Robert Stolt ist nämlich nicht nur Festivalberater, sondern tatsächlich auch der Gründer und Host von Future of Festivals, kennt sich demnach extrem gut mit diesem Lieblingsthema aus.
Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Bier, der Eventmanagement-Podcast.
Bevor es mit dem eigentlichen Teil losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Xing Events bedanken. Sie unterstützen diesen Podcast und ich freue mich persönlich sehr darüber. Bettina Knauer, vielen Dank an dich an dieser Stelle. Und vielleicht da auch noch ein kleiner Tipp für all die, die gerade noch darüber nachdenken, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, ob virtuell oder auch offline. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Seite xingevents.com zu gehen, dort sich einmal den Eventmanager anzuschauen. In 5 einfachen Schritten habt ihr die Möglichkeit, eure kostenpflichtige oder kostenfreie Veranstaltung zu erstellen und dann sofort die Eventseite zu haben. Diese könnt ihr natürlich auf allen weiteren Plattformen teilen und sofort mit dem Ticketverkauf beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Robert. Herzlich willkommen.
Ich grüße dich, Barno. Hallo.
Sehr, sehr cool. Ja, für die Leute, die vielleicht noch nie von dir gehört haben sollten aus irgendeinem Grund, magst du dich da vielleicht einmal kurz vorstellen mit deiner Person? Und genau.
Okay, ich bin der Robert Stolt und arbeite seit gefühlt einer halben Ewigkeit im Veranstaltungsbereich. Also ich kann es mir gar nicht mehr ohne schon vorstellen. Selbst Kindergeburtstage war bei mir immer top organisiert. Nein, und ja, seit 5 Jahren haben wir die Agentur Fuchs und Hirsch, also die sich halt sozusagen um Festivals kümmert, dafür sorgt, dass mehr Qualität entsteht auf Festivals. Und jetzt seit auch 2 Jahren, ja, das große Klassentreffen, die Future of Festivals.
Sehr, sehr cool. Ja, und da sprichst du tatsächlich was an. Also Kindergeburtstage, auch ein gutes Thema. Also habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, wie man das professionalisieren kann. Aber gerade das Thema kleinere Festivals, um da vielleicht gleich mal anzusteigen. Ja. Man kennt es ja, speziell im Sommer gab es immer so Entwicklungen in vielen Großstädten. Illegale Raves in Anführungsstrichen, wo sich Leute zusammenfinden aus jeglicher Kultur, wo es heißt, hey, wir kommen mal mit 150, 200 Leuten zusammen, haben eine gute Zeit. Und natürlich sucht die Polizei immer sehr, sehr gerne nach sowas. Nur in der heutigen Zeit ist es so, dass mittels Social Media oftmals diese kleinen Partys in Anführungsstrichen sehr, sehr schnell sehr, sehr groß werden und dadurch dann tatsächlich auch Festivals entstehen und oftmals natürlich die Künstler oder die Kollektive den Anspruch haben, das Ganze nicht kommerziell zu gestalten, sondern eher selbst den künstlerischen Aspekt im Vordergrund zu halten. Und dabei ist natürlich gerade das Thema, wie schafft man es trotzdem, eine gewisse Professionalisierung da reinzubekommen, weil gerade so Themen wie Sicherheitskonzepte oder auch in heutiger Zeit Hygienekonzepte, das ist ja schon extrem wichtig. Welchen Beitrag leistet ihr da ganz genau mit deiner Agentur?
Also grundsätzlich ist es so, dass halt natürlich Festivalveranstalter, die genau vor solchen Problemen stehen, zu uns kommen. Die sagen dann halt so, wir hatten im ersten Jahr 1.000, jetzt haben wir schon 3.000 Tickets verkauft. Was passiert denn gerade mit uns hier gerade? Wie können wir das professionell angehen? Und dann klären wir erstmal auf und sagen, passt mal auf, ihr als Festival zahlt da nichts dafür, wenn dann ist sozusagen Dienstleister, die wir für euch vermitteln, an denen verdienen wir dann halt was. Aber man merkt ganz schnell, Veranstalter sind immer erstmal muss das Line-up stehen. Künstlerisch muss alles perfekt sein. Versicherung oder Sicherheitskonzepte kommen immer ganz zum Schluss.
Und richtig.
Da versuchen wir halt, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also erstmal zu schauen, gut, wie seid ihr denn aufgestellt? Habt ihr denn schon irgendwie eine Unternehmensform oder läuft alles auf eurer Selbstständigkeit und geht ihr damit halt wirklich ins volle Risiko? Wie kann man sich halt erstmal absichern, auf wirklich festen Füßen stellen, damit es halt im Nachhinein keine Probleme gibt? Weil man muss ja halt auch sagen, so ein Festival zu organisieren, ist nicht nur versicherungstechnisch ein Risiko, das kann natürlich auch total nach hinten losgehen, wenn die Kosten einfach mal durch die Decke gehen.
Absolut.
Genau.
Ja, genau, das ist schon mal super spannend. Und auch gerade Dienstleisternetzwerke, also das ist, glaube ich, auch immer so eines der Kernthemen, ne? Wann weiß man, welcher Dienstleister auch wirklich das tut, was er soll, ne? Also das, ich sag mal, so eine Vorauswahl, da haben ja natürlich Leute, die, ich sag mal, zum ersten Mal sich vielleicht zu einer Situation annähern, noch nicht so die Erfahrungswerte, wann erkenne ich, wann ist ein Dienstleister gut, wann nicht, ne? Also es gibt ja, man kennt es leider, Menschen versprechen alles, solange es heißt, es gibt Geld, und dann auf einmal wird dann auch getrickst manchmal, ne? Und da habt ihr natürlich auch so ein bisschen vorgesorgt, ne? Also für die
Branche. Auf jeden Fall. Also man muss sich bei uns unsere Arbeit halt auch so vorstellen, dass wir halt jetzt nicht irgendjemanden vermitteln, weil man könnte ja davon ausgehen, ja, okay, die geben uns jetzt irgendeinen Kontakt, dann kriegen die halt 30% Provision. Das ist alles Qualitätsmanagement, weil nach dem Festival sprechen wir mit dem Veranstalter. Ist alles gut bei euch gelaufen? Und natürlich auch mit den Dienstleister, hast du dein Geld bekommen, war alles fein. Mhm. Und somit sind halt innerhalb von 5 Jahren riesige Listen entstanden. Also mit wem kann man zusammenarbeiten, wer leistet gute Arbeit und welcher Dienstleister passt überhaupt zu welchem Festival. Also es ist nicht, dass man halt sich da riesige Stromgeneratoren bucht, obwohl man halt nur ein Festival für 1000 Leute macht. Also das muss man halt alles beachten, dass man mal diese Kosten-Nutzen-Faktor und vor allen Dingen, dass diese Qualität einfach stimmt.
Nee, absolut. Genau. Ja, mega. Also finde ich schon mal sehr, sehr wertvoll, weil viele Leute stehen tatsächlich immer genau vor dieser Herausforderung, und egal, ob man jetzt ein Riesenfestival mit zigtausenden Leuten ist oder eben 200, 300, 400 Leute, die mal überlegen, Mensch, wir machen mal ein bisschen mehr. Also insofern finde ich das eine echt sinnvolle und auch coole Dienstleistung. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu deinem Berufsweg zurück. Du bist selber gelernter Veranstaltungskaufmann. Wie ist dann der Weg, also für die Leute, die sich dafür interessieren, zum Festivalberater eigentlich entstanden, wenn ich das mal so direkt fragen darf an der Stelle?
Ja, also wir haben ja schon sehr lange eigene Veranstaltungen halt organisiert. Das waren meistens Indoor-Veranstaltungen, dann kamen halt die Open-Air-Events dazu und dann sind wir auch in die Produktion eingestiegen für andere Festivals. Das ging dann halt so weit, dass wir auch, was wir immer noch machen, gemeinnützige Projekte unterstützen, wie vom Landjugendverband Mecklenburg-Vorpommern, das Tag am Meer. Und das war dann halt durch die viele Anzahl der Produktion auch verschiedene Sichtweisen. Also ob man jetzt halt irgendwo einen Bauzaun mithilft aufzubauen oder ob man halt in der Produktion steckt. Es ist total egal. Hauptsache diese Erfahrung hat gezählt. Und da haben wir auch schnell erkannt, was passiert ja eigentlich mit diesem Festivalmarkt? Wieso gibt es eigentlich keine gelben Seiten, die dir aufzeigt, so, wo bekomme ich meine Dienstleister her, mit wem kann ich zusammenarbeiten, und dass das nicht irgendwie so eine Ellenbogengesellschaft ist, dass jeder versucht, sein Festival zu organisieren, Hauptsache der andere klaut mir nicht meine Ideen.
Richtig.
Und so kam dann auch die Idee dazu, Fuchs und Hirsch ins Leben zu rufen.
Ja, mega. Also macht auf jeden Fall super Sinn. Und was natürlich immer ganz spannend ist, also wir kennen natürlich alle die riesengroßen Festivals, die natürlich auch in den letzten Jahren stark gewachsen sind, also allein schon von der Teilnehmeranzahl. Aus deiner Sicht, was können da gerade kleinere Festivals daraus lernen? Weil ich sag mal, dieser Schritt ist natürlich immens, ne? Also allein schon von Kosten, wenn man überlegt, wie viel Personal dann teilweise bei großen Festivals beteiligt ist und wie professionell das Ganze aufgestellt ist. Aber was sind so in deinen Augen die Punkte, wo man sagen kann, hey, da kannst du mit verhältnismäßig wenig Aufwand schon einen Quantensprung in deiner Organisation bzw. Professionalität schaffen?
Also das schaffst du schon in der Vorbereitung, ne? Also wenn du halt mit Software-Tools arbeitest und nicht nur mit irgendwelchen Excel-Listen, dass sich vorher besser darauf abgestimmt wird, wie bereitet man so ein Festival vor. Also das geht halt, ich nehme mal ganz krasse Sachen, also das Boom-Festival arbeitet zum Beispiel mit Virtual Reality und baut halt ihre gesamte Dekoration halt vor. Mhm. Also wie sieht letztendlich dieses Festival dann aus? Und da gibt es jetzt schon in Form auch Digitalisierung echte Fortschritte, wo man eine ganze Menge schon voran halt, also in der Produktion halt tun kann, damit dieses Festival besser abläuft. Und es ist immer wichtig, halt Listen zu führen, wie war das Festival, ein Qualitätsmanagement zu machen, wie war zum Beispiel mein Umsatz. Weil wir haben auch viel von anderen Festivals gelernt, zum Beispiel, was wird denn gern getrunken?
Richtig.
Ja? Also das Schlimmste ist natürlich halt, du hast das Festival läuft super, aber das Bier ist alle und du musst halt einen riesigen Einkauf an der nächsten Tankstelle machen.
Richtig, mal ganz schnell.
was gerade gar nicht so top ist. Ne? Und dann merkt man halt wirklich, okay, in diesem Jahr gesteigerter Gin-Tonic-Umsatz. Die Leute trinken weniger Cola-Whisky. Und ganz blöd, also man kann sich auf viele Sachen besser vorbereiten, wenn man auch das Jahr halt auswertet. Und das ist auch ganz wichtig für kleine Festivals, sich da besser zu organisieren.
Absolut. Und natürlich, klar, was man dazu auch sagen kann, das Thema Social Media ist natürlich auch, also gerade die Bewerbung ist mittlerweile natürlich auch deutlich einfacher, dadurch, dass ich natürlich sagen kann, ich targetiere eine bestimmte Zielgruppe, weiß ganz genau, meine 1000 Leute, die jetzt beim letzten Mal da waren, genauso welche Leute suche ich eigentlich, ne? Also so blöd, wie es klingt. Und da hast du natürlich schon, also gerade mittels der Digitalisierung mittlerweile starke Vorteile als früher, wo man noch in Anführungsstrichen mit Flyern und Tapetengleister um die Welt gerannt ist. Na, also einiges wird besser, anderes wird natürlich auch komplizierter. Was mich so ein bisschen zu dem nächsten Thema auch bringt, also momentan aktuell Corona respektive Pandemie, Thema digital versus analog beziehungsweise Offline-Veranstaltung. Was ist da so ein bisschen dein Eindruck? Weil es ist jetzt ja tatsächlich so gekommen, dass einige Festivals auch angefangen haben, digital stattzufinden, beziehungsweise im, ich nenne es mal, übersetzt, simuliert sozusagen. Wie ist da so deine Einstellung beziehungsweise deine Meinung zu dieser Entwicklung?
Also Streaming im Allgemeinen wird helfen, diese Zeit zu überbrücken. Also wir hatten ja bei dem Wacken-Festival 11 Millionen Zuschauer. Das ist halt unglaublich. Ne? Das ist eine wahnsinnige Reichweite. Und ich glaube, das wird halt auch helfen, wenn, sagen wir mal, diesen Festival-Sommer wird alles limitiert auf 5.000 Gäste, obwohl du halt ein Festival für 10.000 hast. Ja. Dann kann man natürlich mit dieser Technik, die es zurzeit gibt, halt ein richtig gutes Setup machen. Also ich nehme mal jetzt Beispiel das 3000-Grad-Festival. Die haben es letzten Sommer sehr gut hinbekommen, um auch noch zusätzlich halt etwas zu erwirtschaften. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht wird auch dieser Punkt bleiben, dass halt ein Festival sagt, okay, wir verkaufen im Jahr wieder so und so viele Tickets, aber wir bringen dir diese Bühne live nach Hause. Wenn du nicht kommen kannst, dann kaufst du halt ein Streaming-Ticket. Ja. Das ist, glaube ich, das Wertvolle, was man daraus noch ziehen kann.
Ja, da musst du auf jeden Fall unterschreiben. Also sehe ich ähnlich. Also gerade vor dem Hintergrund, dass es dann auch deutlich unkomplizierter ist, daran teilzunehmen. Ne? Also für Leute, die sagen, Mensch, Anreise, Hotel oder Zelt im Schlamm möchte ich dann doch nicht, weil mein Maßanzug ist neu. Also jetzt völlig übertrieben gesagt. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, wie du dann deine Zielgruppe auch erweitern kannst und darüber hinaus natürlich auch deutlich mehr Aufmerksamkeit erzielen kannst. Was natürlich für Sponsoren wiederum auch interessant ist. Also wenn wir jetzt so ein bisschen aus Marketing-Sprech kommen, tausender Kontaktpreis, also Stichwort. Na, da kannst du natürlich im Nachhinein auch sagen, pass mal auf, wir haben hier so und so viele Millionen noch erreicht mit deiner Werbebotschaft. Das ist natürlich ein Vorteil, den man auf jeden Fall mit in die Diskussion nehmen kann, wenn es um das ganze Pricing und Verhandlungsthema geht. Ne? Also insofern, ja. Und naja, also die aktuelle Zeit, ich habe es ein bisschen angefangen, ist natürlich nicht ganz rosig, das wissen wir alle, das haben wir im letzten Jahr gelernt. Dennoch ist es auch nicht unmöglich. Wenn wir jetzt mal sozusagen die Glaskugel auf den Tisch legen und uns mal überlegen, wie es in diesem Jahr so um das Thema Festival steht. Was ist da so dein Eindruck aus deinem Netzwerk heraus, frage ich mal?
Also die kleinen Festivals sind wirklich im Vorteil. Wir hatten es im letzten Jahr, dass halt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg Festivals mit 1000 Gästen stattfinden konnten. Also auf mehreren Wochenenden auf einem Gelände. Ja. Und die guten Sicherheits-Hygienekonzepte haben eigentlich dazu geführt, dass es gar keinen Fall gab. Und das wird dieses Jahr definitiv kommen. Man ist schon so gut vorbereitet, die Zahlen werden weiter runtergehen, dass man halt diese kleinen Festivals durchaus durchführen kann. Mhm. Und natürlich gut, wer halt ein Gelände hat, wo man alle 2-3 Wochenenden mit Abstimmung mit den Anwohnern halt solche Festivals durchführen könnte. Die größeren Festivals, die bilden aktuell so eine Art Taskforce, also die arbeiten auch jetzt sehr nah mit der Politik zusammen, wie man natürlich doch solche Großveranstaltungen durchführen kann. Das geht alles in die Richtung Schnelltests, die müssen natürlich viel sicherer sein, also wirklich eine hohe Quote, dass es funktioniert. Und klar besteht natürlich auch die Überlegung eines Gesundheitspasses. Wann hattest du den letzten Test? Und dass man da vielleicht irgendwas ins Leben ruft. Also ich sage mal so, die Kleinen sind im Vorteil, weil das wirklich halt besser vorstellbar ist. Und die Größeren müssen halt ganz aktiv halt daran arbeiten, mit neuen Konzepten, vielleicht auch auf größeren Festivalgeländen, um halt ihre ganzen Gäste halt runterzubekommen. Und das merkt man auch, siehe zum Beispiel Fusion Festival, jedes Jahr 80.000 Gäste, ist jetzt natürlich auf 2 Wochenenden halt verteilt. Oder das genaue Splash Festival in Ferropolis, die haben genau das gleiche Thema.
Mhm. Genau, also das denke ich auch, dass also dieses Splitting wirklich eine der Möglichkeiten ist. Ist ja auch schon bei einigen Indoor-Veranstaltungen so gewesen, dass sie dann wirklich, als Beispiel bei 200 Teilnehmern, das so 5 Tage ausgestreckt haben, ne, sodass man dann in gewisser Hinsicht noch das gleiche Gefühl erlebbar machen kann. Das ist insofern schon ganz cool. Ja, und vielleicht nochmal zu dem Thema Future Festivals, was ihr ja gegründet habt. Magst du da nochmal ein bisschen was drüber verlieren, in Anführungsstrichen? Das war ja im letzten Jahr, im November, bin ich der Meinung, oder Dezember sogar?
Genau, ja. So. Genau. Also, ja, für uns super traurig, weil ist das erste Mal, diese große Version sollte ja sogar im März stattfinden.
Ja, genau. Und
also wir wurden praktisch jetzt 2-mal halt verschoben, wo das Gesundheitsamt gesagt hat, einfach mal so, mal Leute, das kriegt ihr einfach nicht mehr hin, das geht nicht mehr. Ja. Und die Grundidee der Future of Festivals ist aber, es soll halt ein großes Festival-Klassentreffen sein. Mhm. Für die über 1300 Festivals, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Und dabei rede ich jetzt nur von Musikfestivals. Ne? Mhm. Also nicht Yoga oder Bierfestival oder was es da auch noch immer gibt. Und wir hatten damit angefangen, ganz im Kleinen zu sagen, ach, lass doch mal einfach so eine kleine Runde organisieren. Das war 2019, so 70 Veranstalter einzuladen, ein paar Dienstleister, 3 Themen auf der Bühne zu diskutieren und im Anschluss dann halt ein nettes Essen miteinander zu haben. Mhm. Und da hat man dann schon gemerkt, dieser Austausch, der wird ganz stark gesucht. Also, und viele der Großen haben auch gesagt, hey, wir treffen uns jedes Jahr beim Eurosonic in Holland. Mhm. Da gibt es sowas schon seit Jahren. Oder wir treffen uns vielleicht beim Reeperbahn-Festival, aber das geht ja mehr in diese Musikbranche. Also ja. Man treffen sich ja mehr Labels. Aber ja. Für uns als Festivalveranstalter, um halt über die ganze Logistik zu reden, um alles so, was dahinter steht, für Veranstalter, die so ein Event zu haben, das ist das, was Deutschland unbedingt braucht. Und ich merke auch gerade, dass wir umzingelt sind. Die Festivag, die Veranstaltermesse, Festivalmesse in Holland, Belgien, gibt es schon seit 17 Jahren. Also, und das ist einfach mal viel, also da gibt es viel weniger Festivals. In England, die ESP, die in der Nähe von London jedes Jahr stattfindet, genau das Gleiche. Und da haben wir gesagt, wenn wir so einmal so einen Punkt halt haben in einem Jahr, wo sich Dienstleister vernetzen können, ihre Produkte zeigen können, ob sie jetzt irgendwie so eine tolle mobile Sauna haben für Festivals oder neue Softwarelösungen, ob sie mit Kryptowährungen halt arbeiten, das können sie da halt alles zeigen und man kann sich darüber austauschen. Mhm. Und das ist so der Hauptgrund, warum wir das Event machen.
Absolut, also macht auch super Sinn, also auch gerade das Thema Vernetzen, ich bin der Meinung, das haben wir jetzt auch im letzten Jahr, speziell mit Corona, sehr stark gelernt, ne, dass alle irgendwo die gleiche Herausforderung haben, weil es gab in der Vergangenheit, bin ich immer der Meinung, so eine gewisse Ellenbogenmentalität in einigen Branchen der Veranstaltung, in einigen Ebenen der Veranstaltungsbranche, wo man gedacht hat, Mensch, ihr klaut mir die Kunden oder die Dienstleister oder, ne, aber mittlerweile bin ich der Meinung und Hoffnung, dass das jetzt erstmal so bleibt, dass wir alle in einem gleichen Boot sind, ne, weil wenn einer keinen Umsatz macht, dann alle nicht. Deswegen sucht man gemeinsam auch nach Lösungen. Und gerade dieser Gemeinsamkeitsfaktor, ne, damit hast du auch eine ganz andere Botschaft an Politik oder auch Taskforces, wie du es eben erwähnt hast. Insofern finde ich das eine super Sache und kann das auch nach wie vor nur unterstützen. Also in jedem Fall. Ne? Ja, bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Jahr, wie das Ganze so ausgehen wird oder zum Positiven sich hoffentlich wendet. Na, und ja, vielleicht nochmal so abschließend, was war denn für dich jetzt so in speziell in den letzten 2 Jahren so die besten Learnings, die du mal uns mitgeben kannst als Veranstalter, als EventmanagerInnen? Gibt es da
also, was? Ganz, ganz klar, dass wir halt mitbekommen, welche Themen sind überhaupt wichtig. Ne? Also wir hatten, wo wir angefangen haben, unsere Seite ist ja so aufgebaut, dass man sieht, okay, du kannst Festivalgelände über uns bekommen, du kannst halt Marketinglösungen bekommen, aber Nachhaltigkeit hatte vor 5 Jahren noch nicht diesen Stellenwert, wie es jetzt hat. Also ich finde, dass sich jedes Jahr diese Bedürfnisse ganz stark verändern. Ne? Und Nachhaltigkeit ist immer noch halt ganz oben halt mit dabei. Und das richtet sich nicht nur an die Veranstalter, sondern halt auch eher an die Besucher.
Richtig.
Also was erwarten die von einem Festival? Die Zeiten, wo wir sagen, okay, Woodstock, wir kommen alle zusammen und Hauptsache die Band spielt da vorne, die sind schon lange da vorbei. Also es richtet sich, geht schon teilweise so weit, dass du halt dann einzelne Schminkstationen hast, um sich nochmal frisch zu machen halt. Ne? Oder dass man halt natürlich besondere nachhaltige Festivals hat, wo halt sogar die Leute halt mit dem Müll sortieren können danach. Ja. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich. Und die Diversität dieser Festivals, die ist sehr gewachsen. Also das merken wir, dass wir uns immer wieder neu drauf einstellen müssen und halt auch selber sehr viel lernen dabei.
Absolut, ne, das finde ich auch cool. Also gerade, also Nachhaltigkeit ist ja wirklich auch eines der Themen, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark vorangetrieben wurde, also auch gesellschaftlich bedingt, muss man ja sagen, weil es auch einfach nicht mehr cool ist, als Umweltverschmutzer rauszugehen, in Anführungsstrichen. Na, und bei Festivals oder auch leidenschaftlichen Events, wo man gerne hingeht, da will man natürlich auch dieses Mindset mitnehmen und nicht auf einmal für ein Wochenende ausstellen. Also insofern ist das natürlich eine absolut richtige Beobachtung beziehungsweise auch Umsetzung in dem Falle. Na, und man muss ja dazu sagen, es gibt jetzt immer mehr Lösungen, immer mehr Varianten, wie man eben nachhaltig agieren kann, also auch gerade als Produktionsgesellschaft, Firma, ne, und auch Fahrzeuge, die dort benutzt werden. Insofern ist das schon ein Thema, was nach wie vor Bestand haben wird. Ne, und wir werden mal schauen. Also jetzt ist es ja momentan das Thema Hygiene, wenn man so will. Ne, und
absolut,
das lässt sich nicht ausblenden, also was gut oder schlecht ist, je nachdem, wie man es sehen will. Aber in jedem Fall mehr Bewusstsein dafür wird sich so oder so bei den Leuten entwickeln. Ne, weil ich meine, wenn man es jetzt so sieht bei Filmen, oder alten Videos von Veranstaltungen, wie cool wir alle damals zu 200 in so einer kleinen Bar saßen.
Unglaublich, ne?
So, da sucht man immer die Maske anscheinend. Also keine Ahnung. Ja. Aber da sieht man schon, was es mit uns macht.
Kein Abstand, da ist kein Stuhl frei.
Ja, ich habe schon fast den Herrn Spahn angerufen gehabt bei der letzten Sendung, die ich gesehen habe. Aber ja, sehr schön. Also auf jeden Fall mega, mega gute Insights, die du uns hier mitgegeben hast. Und für dich, lieber Hörer da draußen oder Hörerin, du kannst auch gerne Kontakt zu Robert aufnehmen, falls du selber planst, ein Festival zu veranstalten oder einfach mal Informationen dazu brauchst. Wir würden dann deine Profile respektive Links unten in den Shownotes verlinken oder einfügen, um nicht so oft dieses Wort zu verwenden. Und auf jeden Fall, Robert, vielen lieben Dank an dich und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Future of Festivals. So.